Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Die Ölpreise brechen ein, Aktienkurse gehen auf Talfahrt. Der Montagmorgen beginnt mit Eilmeldungen und überraschten Gesichtern, nicht nur an der Frankfurter Börse.
Oil prices plummet as OPEC and Russia face off in a price war.
Ich bin 18 Jahre in der Industrie und schaue mir den Rohstoffmarkt an. Und das ist das erste Mal, dass ich diesen Preissturz in diesem Ausmaß erlebe.
Ja, es ist wirklich ein schwarzer Montag.
Ist es wirklich ein schwarzer Montag, wie es hier im Nachrichtensender NTV heißt? Wir wollen das gleich ausführlich besprechen, wenn wir an die Frankfurter Börse schalten. Das Coronavirus sorgt für Verwerfungen an den Finanzmärkten und auch die Luftfahrtbranche gerät unter Druck. Was das für chinesische Fluglinien bedeutet, auch das ist ein Thema in Wirtschaft am Mittag. Heute mit Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Um die 30 US-Dollar kostet ein Fass Rohöl, je nach Sorte etwas mehr oder weniger. Das ist ein enormer Einbruch im Vergleich zur vergangenen Woche. Was jeden, der viel Auto fährt, vielleicht freuen mag, das belastet vor allem die Haushaltskassen der Ölländer. Und auch die Schieferölindustrie in den USA geriet durch einen niedrigen Ölpreis langfristig unter Druck oder kann unter Druck geraten. Warum dieser Absturz? Anne Almeling informiert.
Die Ölpreise sind um mehr als ein Viertel abgestürzt. Damit handelt es sich um den stärksten Einbruch am Ölmarkt seit fast 30 Jahren. Als Grund nennen Beobachter die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, die sinkende Nachfrage und den Streit führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge. Die Organisation Erdöl exportierender Länder hatte sich am Freitag mit ihren Partnern nicht auf eine weitere Drosselung einigen können. Vor allem Russland sperrte sich dagegen. Der größte Produzent Saudi-Arabien kündigte daraufhin gestern an, den Ölpreis stark zu senken, um bis zu 6 Dollar pro Fass für Lieferungen an Asien und um 7 Dollar für Lieferungen an die USA. Mit dem Preiseinbruch fielen die Ölpreise zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurück. In der Spitze rutschte der Preis für Brentöl auf 31,02 Dollar ab. Experten warnten, der Preis pro Fass könne auf 20 Dollar fallen, sollten sich die OPEC und Russland nicht einigen.
Das wäre dann ein weiterer Preisrutsch. Öl verbilligt sich und diese Entwicklung schickt auch die Aktienkurse auf Talfahrt. Der DAX in der Spitze minus 8% heute. Sami Ibrahim ist für uns an der Frankfurter Börse. Wie sieht's denn jetzt am Mittag aus?
Ja, der erste Freifall vom Morgen, der ist auf niedrigem Niveau erstmal gestoppt worden. Zwischendurch haben sich die Verluste hier sogar einigermaßen verringert. Inzwischen bröckelt es jetzt wieder. Aktueller Stand also minus 876 Punkte. Das sind umgerechnet 7,5% und damit jetzt der aktuelle Stand 10.665 Punkte. Auch die Vorhersagen für die US-Börsen, das, was wir hier bisher sehen, sind aktuell tiefrot.
Das ist ja schon sehr deutlich, auch ungewöhnlich. Wie ist denn so die Stimmung bei Ihnen auf dem Parkett?
Ja, sehr angespannt. Heute früh war es hier noch sehr laut. Im Moment hochkonzentriertes Arbeiten. Sie hören es vielleicht, relativ ruhig. Hier sind aber fast alle Plätze belegt, auch in den Handelshäusern hier rings um die Börse. Man hat quasi jeden Händler reingerufen, der heute irgendwie arbeiten konnte. Ja, und wie angespannt man hier insgesamt ist, das merken wir persönlich auch ganz daran, wie man mit uns Journalisten umgeht, die wir ja auch hier sitzen. Normalerweise kann man als Journalist zu den Händlern mal hingehen, mit denen entspannt reden und mal fragen, was hier los ist. Heute werden sie dann weggeschickt. Und da bin ich ganz froh, wenn sich in dieser Lage jemand Zeit nimmt, der mit uns reden kann und auch will und mit mir auseinanderklabüsert, was hier gerade los ist. Ich darf deshalb Stefan Scheurer sehr herzlich begrüßen von Allianz Global Investors. Herr Scheurer, wo wir gerade bei der Stimmung hier sind, wie war denn Ihr Wochenende bzw. der Morgen heute?
Ja, ist interessant, dass Sie mich das fragen. Am Wochenende war es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Also ich war am Samstag auch ehrlich gesagt in einem Einkaufszentrum bzw. in einem Möbelhaus, um mal nach Möbel zu gucken. Da war auch schon gedämpfte Stimmung, also quasi der Verkehr war relativ ruhig und wenig. Allerdings, man bereitet sich natürlich auch auf das Wochenende oder übers Wochenende auch vor, was am Montag einen erwartet. Man war quasi abends insbesondere stark am Lesen, schauen, was die amerikanischen Börsen einpreisen und auf was wir uns hier in Europa dann am Montag früh auch einstellen mussten. Und das haben Sie ja jetzt auch gerade schon vorher erwähnt, es war einiges, was auf uns eingeprasselt ist jetzt in den letzten ein, zwei Wochen. Und jetzt wird es eigentlich wichtig sein, wie muss man es greifen, wie muss man es auch vor allem einordnen, um jetzt nicht in Panik zu verfallen, sondern eher mal nüchtern, objektiv mal ranzugehen und sagen, was sind denn diese Gründe eigentlich, warum die Märkte heute so sind, wie sie sind.
Und damit fangen wir jetzt mal an. Lass uns gleich mit einem der Auslöser für heute Morgen anfangen. Der Ölpreisschock vom Wochenende. 30% minus. Aktuell sind es jetzt noch etwas über 20%. Der Preis je Barrel also bei $35,41 für die Nordseesorte Brent. Jetzt haben wir es gerade in dem Beitrag vor uns auch gehört. Auf $20 könnte der Preis vielleicht noch fallen. Für wie realistisch halten Sie das?
Momentan würde ich mal sagen, wenn man sieht, was der Markt mittlerweile auch schon eingepreist hat und heute vollzogen hat, ist schon eine Menge in den Kursen auch drinnen. Wir sind in einem Rezessionsszenario in dem Kontext, wenn man nur den Ölpreis sich anschaut. 20 hängt, glaube ich, auch mitunter davon ab, erstens, was macht Saudi-Arabien und Russland im Sinne der OPEC in den nächsten Wochen? Kommt es zu einer Einigung vielleicht noch im Nachhinein? Denn die Schritte, die auch vor allem Saudi-Arabien angekündigt hat, die Preise zu senken, die Förderquoten nach oben zu ziehen auf mittlerweile fast 12 Millionen Barrel pro Tag, sind eine Hausnummer. Die frage ich mich auch, wie wollen sie das bewerkstelligen nach den gewissen Attacken, die wir gesehen haben in den letzten Monaten. Auf der anderen Seite aber auch muss man sehen, wohin Saudi-Arabien konjunkturell wächst oder was sie vorhaben. Und da ist es insbesondere, was ich das Haushaltsdefizit mir anschaue, und da ist es schwierig, so eine Preissetzungsmacht mit $30 even, oder vielleicht sogar $20 pro Barrel auf eine lange Sicht durchzusetzen. Von daher, sie kommen immer mehr ins Defizit, sie müssen immer mehr quasi Reserven auch bereitstellen, Währungsreserven, um das Wachstum so zu halten, wie es momentan auch ist. Und das gerade in einem Konjunkturumfeld, wo wir mittlerweile drinstecken, ist schwierig durchzusetzen langfristig.
Also dieser vielbeschworene Preiskrieg, der uns da jetzt möglicherweise droht, will ich als Autofahrer so nicht sagen, aber zwischen Saudi-Arabien und Russland, die Saudis würden den so gar nicht durchhalten?
Ich glaube es nicht, also zumindest auf lange Sicht nicht. Kurzfristig vielleicht ja, um eine gewisse politische Verhandlungsmasse auch zu haben. Genauso wie Russland, beide Staaten sind im Sinne von einer wirtschaftlichen und von einem wirtschaftlichen Umschwung quasi momentan mittendrinnen. Russland will Infrastruktur vorantreiben, Wachstum generieren, um die Bevölkerung auch höhere Löhne durchzusetzen. Saudi-Arabien ändert sich von einem exportorientierten Land mehr in Richtung Tourismus, Konsum. Von daher, sie brauchen einen gewissen Ölpreis, um überhaupt das zu finanzieren.
Nun ist er erstmal gesunken. Warum lässt das den DAX so einbrechen, wie wir es gerade sehen? Es gab ja mal grundsätzlich die Regel, fallende Ölpreise heißt immer auch gleich drohende fallende Konjunktur. Diese Korrelation stimmt im vorliegenden Fall ja nicht.
Nicht mehr, nee. Der DAX ist natürlich, wie wir alle wissen, sehr stark exportorientiert. Und jetzt kommen viele Faktoren hier zusammen. Auf der ersten Seite natürlich muss man auch erwähnen, wir sind in einer sehr, sehr spätzyklischen Phase unterwegs in der Konjunktur. Zweitens, der Coronavirus, allseits bekannt mittlerweile, hat seine Effekte auch auf die Lieferketten und demnach auch auf die Lieferketten in Europa und in Deutschland. Und zu guter Letzt der Ölpreis, der so mehr die Rezessionswahrscheinlichkeit nach oben wiederum spielt. Das ist ein Potpourri an Themen, was den Markt heute und auch die Branchen nach unten treibt.
Herr Corona, haben Sie gerade genannt. Jetzt sehen wir hier seit 2 Wochen fallende Preise an den Aktienmärkten. Wann ist denn da mal Schluss oder warum jetzt dieses Befeuern ausgerechnet an diesem Wochenende?
Gut, die Leute kommen, sage ich mal, ein bisschen mehr zur Ruhe auch. Wir haben ja gesehen, die letzte Woche der US-amerikanische Aktienmarkt ist auf die Woche gesehen sogar leicht im Plus gewesen. Übers Wochenende kam nochmal die Ausbreitung des Viruses hinzu in Deutschland, in Frankreich, jetzt mittlerweile auch in Spanien. Die Welle schwappt so aus Asien rüber. Konjunkturell, da gucke ich eher nach Asien, sind wir, sage ich mal, schon langsam wieder, dass die Produktion hochfährt. Also quasi in ein Stadium, was wir vielleicht in vier Wochen sehen dürften, wenn man es so mal jetzt, parallel laufen lässt. Dass man hier die Produktion hochfährt, die Leute gehen wieder zur Arbeit, sodass auch da Wachstum und der Handel wieder angetrieben wird. Momentan hier, habe ich so einen Anschein zumindest, beherrscht eigentlich nur die Angst momentan. Und die Angst ist, glaube ich, der schlechteste Ratgeber, den man haben kann an den Börsen. Von daher, man muss sich erstmal wieder das ganze Thema setzen lassen. Jetzt lassen Sie uns mal 1-2 Wochen oder Monate ins Land gehen. Die Leute haben sich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und dann fängt auch die Lieferkette wieder an zu laufen. Und so kommt man in den Sommer rein und kann sich's auch wieder entspannter angehen, so meine Sicht.
Jetzt wird allenthalben auf die EZB gewartet. Die wird jetzt im Rahmen dieser Woche ja eventuell ja nochmal Maßnahmen ergreifen. Zinssenkung in den USA haben wir schon gesehen. Was kann die Europäische Zentralbank denn jetzt noch tun? Allenthalben wird behauptet, ihr Köcher ist leer.
Also ich würde dazu viele Hoffnungen in die EZB auch setzen oder respektive auch in die Geldpolitik. Denn das ist im Endeffekt das, was der Markt momentan überhaupt nicht braucht. Wir sind voll mit Liquidität weltweit. Wir haben Zinssenkungen über den ganzen Planeten im Endeffekt gesehen. Wir haben Anleihenaufkaufprogramme gesehen und so weiter. Jetzt mit der Zinssenkung. Weitere Zinssenkungen in den USA sind ja auch noch weiter eingepreist. Liquidität, sind wir ehrlich, ist genug im Markt vorhanden. Wichtig ist es eher, eine Signalwirkung von seitens der Konjunkturindikatoren zu bekommen. Sprich, wann kommt es zu einer Stabilisierung im Handel, wie gerade erwähnt, oder in der Produktion, sodass wir nicht völlig abrutschen. Das ist meines Erachtens viel wichtiger. Geldpolitik kann bei einem Anfrage- und auch Nachfrageschock sehr, sehr wenig auswirken.
Sagt Stefan Scheurer, Allianz Global Investors, herzlichen Dank. Ruhe bewahren habe ich bei Ihnen gerade als erstes mitgenommen. Ich glaube, das ist die oberste Pflicht hier im Moment.
Ja, und mal schauen, was die EZB dann am Donnerstag gegebenenfalls entscheidet. Herr Ibrahim, wenn wir auch noch mal auf den DAX genau im Einzelnen schauen, wer verliert denn da besonders heute?
Na, aktuell, wie in den letzten Tagen ja auch schon, wieder mal die Banken. Die Deutsche Bank beispielsweise heute mit einem Minus von 14%. Man befürchtet einfach Kreditausfälle, wenn es denn tatsächlich zu einer Rezession kommen sollte. Und auch die Autohersteller, klar, Daimler, minus 12%. Das sind immer die allergrößten Verlierer, weil ihr Geschäft eben vom Export massiv abhängig ist.
Und gibt es Werte, die irgendwie heute auch profitieren?
Na, also profitieren schwierig. Ich habe vorhin einen schönen Satz gesagt bekommen. Es gibt hier Werte, die werden weniger stark verkauft. Die deutsche Lufthansa, die gehört aktuell zum Beispiel dazu. Da muss man sich allerdings auch fragen, wo soll der Preis noch hinfallen? Denn sie ist ja schon die letzten 14 Tage unter die Räder gekommen. Heute nur minus 5%. Eine Deutsche Telekom mit minus 5,7% ist ein sogenannter defensiver Titel. Telefoniert wird immer und deshalb verkauft man so etwas nicht so schnell ab.
Und wenn Sie auf den Euro schauen, kann der von der gesamten Entwicklung irgendwie profitieren?
Ja, schon wegen der erwarteten Zinssenkung in den USA. Der Euro gegenüber dem Dollar jetzt auf einem Dollar 14,11.
Sami Ibrahim war das über das Börsengeschehen, wo wir heute deutliche Verluste sehen. Und das, obwohl SPD und Union in der Nacht Hilfen für Unternehmen beschlossen haben. Denn wegen Quarantäne, wegen abgeriegelter Gebiete sind globale Lieferketten in Gefahr geraten. Teile fehlen, Bänder stehen still, Beschäftigte sollen Überstunden nehmen. Betroffen sind große Konzerne wie die Lufthansa, auch Zulieferer, aber genauso auch kleine Betriebe und auch Selbstständige sind von Maßnahmen betroffen, die überall rund um den Globus getroffen werden. Die Koalition in Berlin reagiert nun also darauf und hat wirtschaftliche Maßnahmen beschlossen. Und die stellt uns jetzt Stefan Detjen vor.
Als Olaf Scholz heute Morgen um 7.15 Uhr zum Deutschlandfunk-Interview am Telefon sitzt, hat er die ersten Meldungen über die Infektion der Weltwirtschaft bereits auf dem Tisch. Absturz des Ölpreises, Einbrüche auf den asiatischen Aktienmärkten, Wirtschaftsforscher schrauben ihre Wachstumsprognosen immer tiefer nach unten. Treibt die globale Corona-Krise die Wirtschaft in die Rezession?
Das kann man jetzt nicht sagen,
sagt der Bundesfinanzminister und begibt sich auf eine Gratwanderung zwischen politischem Krisenmanagement und Psychologie. Einerseits, so ist die Botschaft, keine Panik.
Es ist gegenwärtig noch gar nicht absehbar, ob das jetzt eine längerfristige Herausforderung sein wird in der ökonomischen Hinsicht.
Andererseits zeigt die Regierung mit den nächtlichen Beschlüssen des Koalitionsausschusses, dass sie sich auf außergewöhnlich harte Zeiten einstellt. Der Werkzeugkasten mit dem Instrumentarium staatlicher Kriseninterventionen wird geöffnet, um Unternehmen, die wegen der Pandemie vor Umsatzeinbrüchen stehen, zu unterstützen und bedrohte Arbeitsplätze zu sichern.
Ich bin gegenwärtig sehr intensiv mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau, mit der KfW, mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und allen anderen dabei im Gespräch, wie wir sicherstellen, dass gewissermaßen Deutschland immer in der Lage ist, die Liquidität, die Kreditversorgung der Wirtschaft zu gewährleisten,
sagt der Bundesfinanzminister. Wie zuletzt vor mehr als 10 Jahren, als die Weltwirtschaft in einen Strudel aus Konjunktureinbrüchen und Finanzkrise geriet, soll zudem das Kurzarbeitergeld ausgeweitet werden. Zunächst befristet bis zum Jahresende sollen Betriebe, die wegen der akuten Krise ihre Arbeit reduzieren, schon früher als derzeit Kurzarbeit anordnen können, für die betroffenen Arbeitnehmer Ausgleich von der Arbeitsagentur bekommen. Auch Leiharbeiter sollen künftig einbezogen werden. Als CDU-Vorsitzende saß auch Annegret Kramp-Karrenbauer am Tisch des Koalitionsausschusses im Kanzleramt.
Ich kann selbst aus der Erfahrung der Wirtschafts- und Finanzkrise sagen, dass eines der besten und wirksamsten Mittel, das wir damals eingesetzt haben, das Kurzarbeitergeld war.
erinnert sich Kramp-Karrenbauer. Die Stichworte Liquiditätshilfen und Kurzarbeitergeld umschreiben das einvernehmliche Krisenmanagement. Ab dann wird es kompliziert und auch kontrovers. Über 10 Seiten listen die Koalitionspartner in ihrem nach 2 Uhr morgens veröffentlichten Papier Maßnahmen für Investitionen des Bundes und verbesserte Planungsverfahren auf. 450 Milliarden Euro hatte der neue Co-Vorsitzende der SPD, Norbert Walter Borjans, dafür gefordert. Detailliert rechnete das Regierungsbündnis es nun in seiner nächtlichen Sitzung aus, wie sich die bereits geplanten Investitionen auf Bund, Länder, Kommunen und Vorhaben von der Verkehrsinfrastruktur über den Verteidigungsetat bis zum Netzausbau verteilen. 140 Milliarden Euro zusätzlich, das ist nun die gemeinsame Zielmarke, sollen in den nächsten 10 Jahren für Investitionen bereitgestellt werden. Es werden andere Regierungsbündnisse sein, die am Ende darüber entscheiden. Streitpunkt für die Restlaufzeit der jetzigen Regierung bleibt der Abbau des Solidaritätszuschlages. Die SPD fordert, die bereits verabredete Entlastung von 90% der Steuerzahler um 6 Monate vorzuziehen. Die Union dagegen verknüpft das mit ihrer Forderung nach einer vollständigen Soli-Abschaffung. Das Thema wird als offener Dissens markiert und in die Wahlkampfabteilungen der Parteizentralen überwiesen.
Aus Berlin war das Stefan Detjen. Und nicht nur das ungelöste Thema Soli sorgt für Diskussionsstoff. Auch für die Beschlüsse der Nacht gibt es Lob und Kritik, etwa für das Kurzarbeitergeld. Die Auszahlung soll ja erleichtert und länger ermöglicht werden. Reaktionen dazu hat Uli Haug zusammengefasst.
Diese weitreichenden Regelungen beim Kurzarbeitergeld werden von den Wirtschaftsforschungsinstituten und den Wirtschaftsverbänden positiv bewertet. Und auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Demasi, begrüßt die Maßnahme. Ebenfalls für richtig halten die Experten, dass die Bundesregierung bereit ist, den Unternehmen bei Bedarf Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Auch wenn keine Summen im Raum stehen, will der Finanzminister offenbar für Ruhe sorgen und Panik verhindern. Das sei wichtig, findet der Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher.
In dieser Krise geht es um Vertrauen, fehlendes Vertrauen, dass Unternehmen Sorge haben, ihre Produkte nicht mehr verkaufen zu können, dass Konsumenten Angst haben, dass sie vielleicht keinen Job mehr haben oder dass sie weniger Einkommen haben oder Probleme bekommen können.
Weitaus unterschiedlicher werden die von der Regierung geplanten Konjunkturhilfen bewertet. Der Chef des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Heinemann, spricht von einer homöopathischen Dosis, die auch noch viel zu spät komme.
Uli Haug war das. Haben Sie vor, in den nächsten Tagen zu fliegen? Die Nachfrage nach Flügen geht zurück. Wegen des Coronavirus werden Geschäftsreisen verschoben, private Flüge storniert. Das bekommen weltweit Fluglinien zu spüren und der Weltluftfahrtverband IATA rechnet damit, dass das Virus die Flugbranche bis zu 100 Milliarden Euro kosten könnte. Wie betroffen sind die Fluglinien in China? Das hat sich unser Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel angeschaut. Sein Fazit: aus der chinesischen Luftfahrt-Boom-Region ist eine Krisenregion geworden.
Für die chinesische Luftfahrtindustrie ging es in den vergangenen Jahren steil nach oben. Neue Flughäfen, neue Maschinen, neue Fluggesellschaften und vor allem Jahr für Jahr neue Rekordzahlen bei Fracht und Passagieren. Die Coronavirus-Krise hat dieses Dauerwachstum nun jäh beendet. Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schätzt, dass dieses Jahr, verglichen mit 2019, gut 410 Millionen Menschen weniger fliegen werden. Von, nach und vor allem innerhalb Chinas. Das entspricht einem Minus von etwa 30%. Die meisten Fluggesellschaften wissen nicht, wie es in den nächsten Monaten weitergehen soll und wann in der Branche wieder Normalität einkehrt, sagt Luo Jiangnan, Luftfahrtexperte beim Wertpapierhandelsunternehmen Great Wall Securities in Shanghai. Eine schnelle Besserung der Lage sei nicht in Sicht. Die Airlines haben ihr Angebot drastisch reduziert, weil die Nachfrage nach Tickets im Moment sehr gering ist. Das Angebot zu schnell wieder zu erhöhen, das geht zurzeit nicht, weil die Auslastung sonst dramatisch runtergehen würde. Das Angebot an Tickets wird also zunächst niedrig bleiben. Viele der rund 3700 Passagiermaschinen in China bleiben angesichts der Coronavirus-Krise zurzeit am Boden. Die Fluggesellschaften verdienen dieser Tage also kein Geld, haben aber trotzdem enorme laufende Kosten, betont Zhang Huan, Vizepräsident der privaten Shanghaier Fluggesellschaft Spring Airlines. Die meisten unserer Maschinen sind zurzeit am Boden, verdienen also gerade kein Geld. Nun ist die Luftfahrt aber leider eine sehr kostenintensive Branche. Auch ohne Einkünfte müssen wir die Fixkosten bezahlen, also Flugzeugwartung, Leasinggebühren für die Maschinen und Personalkosten. Dass Chinas Staats- und Parteiführung dieses Jahr wegen der Viruskrise eine bestimmte Luftverkehrssteuer ausgesetzt hat, das helfe seinem Unternehmen, sagt der Spring Airlines Manager. Auch bekommen die chinesischen Fluggesellschaften zurzeit Sonderkredite staatlicher Banken. Es wird ganz deutlich, die Führung in Peking und die Provinzregierungen haben kein Interesse daran, dass wegen der Coronavirus-Krise reihenweise Airlines pleite gehen. Auch was die vielen gestrichenen internationalen Verbindungen angeht, hilft die Staatsführung inzwischen finanziell nach. Heimischen und ausländischen Gesellschaften zahlt sie eine Prämie für jeden Passagier und für jeden geflogenen Kilometer von und nach China. Diese Prämie bekommen Airlines, die gestrichene internationale Verbindungen wieder aufnehmen. Bei einem Flug von Mitteleuropa nach China können die Gesellschaften so zwischen 20 und 60 Euro pro Passagier kassieren. Trotz all dieser staatlichen Hilfen aber werde sich als Folge der Coronavirus-Krise einiges verändern in der Luftfahrtbranche, glaubt David Yu, Luftfahrtexperte und Wirtschaftsprofessor an der Shanghaier New York University.
This will definitely shake out and force some smaller airlines.
Mit Sicherheit werden einige kleinere Fluggesellschaften pleite gehen oder mit anderen fusionieren müssen. Es würde mich nicht wundern, wenn es in Asien und im Rest der Welt zu Umstrukturierungen und Pleiten kommt in der Luftfahrtbranche. Obwohl für viele Millionen Menschen in China nach wie vor Reisebeschränkungen gelten, in den vergangenen Tagen hat zumindest die Zahl der Inlandsflugreisenden wieder zugenommen. Für die Passagiere ist Fliegen innerhalb Chinas zurzeit so günstig wie wahrscheinlich noch nie. Mit Kampfpreisen versuchen die Airlines, ihre Flieger vollzukriegen.
Unser Korrespondent Steffen Wurzel war das aus Shanghai. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung, zu unserer Wirtschaftspresseschau. Und da geht es unter anderem um den Stand der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen und das neue Agrarförderkonzept der Briten.
Zu viel Dogmatismus auf beiden Seiten sieht die Süddeutsche Zeitung in den Handelsgesprächen. Gewiss, die EU fürchtet zu Recht, dass nun ein Wettbewerber vor der eigenen Haustür entsteht, der schneller auf die Veränderungen der Globalisierung reagieren kann als der träge 27-Staaten-Bund. Aber anstatt darin einen Ansporn zu sehen und eine pragmatische Lösung mit London anzustreben, hängt die EU zu sehr am Status quo. Insofern hat der Londoner Chefverhandler nicht ganz Unrecht. In Brüssel gibt es immer noch die Hoffnung, dass sich nach dem Brexit nicht so viel ändert. Doch diese Hoffnung ist wohlfeil. Sehr interessant findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung die britischen Pläne im Agrarbereich, wo die bisherigen Direktsubventionen an die Bauern sukzessive gestrichen werden sollen. An ihre Stelle tritt ein innovativer Ansatz, den Ökonomen wie Ökologen vernünftig finden. Konkret bedeutet das beispielsweise, dass Landbesitzer finanzielle Förderung erhalten, wenn sie auf übermäßigen Dünger- und Pestizideinsatz verzichten, wenn sie Bäume und Hecken pflanzen und pflegen, die gegen Bodenerosion und Überschwemmungen helfen. Diese Politik honoriert den Beitrag der Landwirte zur Erhaltung der Kulturlandschaft und Umwelt, von der alle profitieren. Was Großbritannien plant, hat Vorbildcharakter.
So, das war unsere verkürzte Wirtschaftspresseschau. Nachlesen können Sie die dann nochmal vollständig online auf deutschlandfunk.de. Das Coronavirus, das beschäftigt uns gleich erneut in Deutschland heute. Schulschließungen und Geisterspiele. Was tun gegen die Ausbreitung? Dann mit Petra Enzminger. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.